Heute haben wir den Sonntag Reminiscere, der zweite Sonntag der Passionszeit und den Predigtext aus Matthäus 12, Vers 38 bis 42. Bei dem Lied, das wir eben gesungen haben, Sie müssen mir erlauben, dass ich immer wieder so geschichtliche Rückblicke mache, ist ja interessant. Ernst Moritz Arndt war ein begabter Dichter, aber er hat auch Lieder gedichtet, die sind Staub und Asche geworden. Ein Lied, das kennen Sie alle noch, das wollen wir heute gar nicht mehr in den Mund nehmen. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Wir sollten kämpfen mit der Waffe in der Hand. War damals der Befreiungskrieg gegen Napoleon, der Rausch der Freiheit. Was bleibt, ist das Zeugnis vom Retter Jesus. Und alles andere Staub, da sind wir so Zeit und Mode gebunden. So wichtig, dass wir es auch bei uns sehen und die nötige Distanz haben zu manchem, was uns heute so erregend wichtig ist. Jetzt lesen wir unseren Predigtext. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Darum habe ich das vorher gelesen. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn die Leute von Ninive taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden, die Königin von Saba, wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht. Und sie wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Gestern in der Zeitung war wieder eine Annonce drin: Suche gegen Sicherheit, 20.000 Mark bar. Und wenn einer 20.000 Mark auf den Tisch blättern soll, dann wird er ganz sorgfältig prüfen, wie sicher die Sicherheit ist. Damit da kein Risiko für ihn drin ist. Ist doch klar, das wird er doch sein Geld nicht hergeben. Und selbst wenn Sie in New York einen Lieferwagen mieten, müssen Sie $400 hinterlegen. Da haben Sie alle Nachrichten gehört. Sicherheit muss sein, Kaution, eine Bürgschaft. Ich bin so froh bei meiner Haftpflichtversicherung im Auto. Ich kann mich nicht auf mich verlassen, dass ich nicht einmal irgendwo tölpelhaften Unfall mache. Und wenn dann jemand zu Schaden komme, wenn ich dann ankreuzen soll, Schadenshaftung bis 1 Million oder wie viel Millionen, da bin ich froh, wenn ich ankreuzen kann, unbegrenzt. Bürgt eine Versicherung für mich, für meine Fehler. Wunderbar, Sicherheit. Man weiß ja nie, was da alles passieren kann. Sicherheit braucht man im Leben. Wie viel mehr braucht man Sicherheit, wenn man sein eigenes Leben aus seiner Verfügung abgeben soll und einem Jesus Christus, den man nicht sieht, den man nicht berühren und fassen kann, einfach so übereignen soll? Ich bin froh, dass viele von Ihnen skeptisch sind und kritisch. Und sagen, ich will ganz genau wissen, auf was ich mich da einlasse. Wissen Sie, das wäre ja furchtbar, wenn Sie leichtgläubig und dumm und so einfach sagen, ich laufe jedem nach, der da mir was Schönes, Frommes daher erzählt. Das hat ja keinen Sinn. Man muss das ja irgendwo prüfen und fragen, ist das denn wirklich wahr und gilt das denn wirklich? Oder ist das nicht eine windige Sache, wenn ich da mich Jesus anvertraue, wie soll denn das wirklich zugehen? Und wo kriege ich denn eine Sicherheit her? Wir sagen da gerne heute, ja, der Glaube, der ist ein Wagnis. Das ist so ein Satz, den man immer wieder in Predigten hören kann. Der Glaube ist ein Wagnis, man muss den Sprung wagen. Ich springe nicht in einen Graben, von dem ich nicht weiß, was mich unten erwartet. Ich könnte ja 200 Meter tief in den Abgrund gehen. Es ist doch berechtigt, dass ich frage, wo springe ich eigentlich hin? Ist das nicht ein Spiel mit dem Tod, was wir da betreiben im Glauben? Wo sind denn die Sicherheiten? Man kann ja immer oben stehen bleiben und sagen, ich wage den Sprung nicht. Ich warte, vielleicht kommt dann mal ein Tag, wo ich klarer durchsehe. Und Jesus fordert von uns Glauben, Vertrauen. Es könnte auch eine Gefahr sein, dass wir zu schnell und voreilig den Satz zitieren, ich will die Augen schließen und glauben blind. Nein, wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Wir brauchen Sicherheit. Aber jetzt das Erste. Jesus verweigert den schlagenden Beweis. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer und sie waren wirklich bereit, sich auf Jesus einzulassen. Das war ganz ähnlich wie bei uns. Sie sind lange fragend mit ihm umgegangen. Sie haben sich viel Mühe gemacht. Aber zur letzten Entscheidung fehlt ihnen noch ein Stück Sicherheit. Und da sagen sie, Jesus, gib uns doch ein Zeichen. Ja, jetzt hat Jesus keine Zeichen getan. Er hat doch massig Zeichen getan. Unzählige Kranke geheilt. Dämonen ausgetrieben. Sogar des Jairus Tochter vom Tode auferweckt. Ja, warum genügt das nicht? Ich muss Ihnen eine Erfahrung mitteilen, dass alle Wundererfahrungen unseres Lebens nicht sehr lange vorhalten und erst recht kaum zum Glauben führen. Das wissen ja alle, die aus der Kriegsgefangenschaft oder aus den Hungerjahren gekommen sind. Wenn man mal wieder satt ist, ist alles vergessen. Und das ist gar nicht überraschend, dass wo Wunder angepriesen werden, da drängen sich die Massen, die Schaulust will das sehen. Aber es hält nicht lange vor. Warten Sie ein paar Jahre, ist alles wieder verrauscht. Die Wundererfahrungen greifen leider nie bis zu unserem Herzen durch. Sie bleiben an der Oberfläche stehen. Sie bleiben aufregende, prickelnde Erlebnisse, die wir schnell wieder vergessen. Und darum kamen auch diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten und forderten im Grunde ja was ganz anderes. Für den Juden war das damals klar. Wir fordern von dir das Messiaszeichen. Jesus sprach ja auch von dem Zeichen am Himmel, wenn der Menschensohn kommt. Das ist ein Zeichen, an dem der Unglaube endlich überführt wird. Das jeden zum Glauben zwingt, zur Ehre Gottes, wenn das kommen wird. Warum gibst du uns dieses Messias-Zeichen nicht? Und das verweigert Jesus. Wundererfahrungen haben sie alle in ihrem Leben. Sie machen Erfahrungen mit Gebetserhörungen, die Fülle. Aber das Messias-Zeichen verweigert er ihnen. Das will er ihnen nicht geben. Und dann redet Jesus so geheimnisvoll von dem Jona, der in dem Bauch des Fisches sitzt. Ich habe Ihnen vorher dieses Gebet des Jona noch einmal lesen müssen, weil Sie wissen müssen, wie es dem Jona da zumut war. Das war ja wie in der Hölle. Das war unheimlich, in der Dunkelheit, in der Finsternis. Mit diesen Worten hat Jesus alle abgestoßen, die eigentlich glauben wollten. Und es geht in unseren Tagen nicht anders. Es wären viele bereit, sich auf Jesus einzulassen, wenn sie noch ein bisschen mehr sichtbares Beweismaterial fühlen und mit der Hand festhalten könnten. Apostel Paulus hat in der Gemeinde von Korinth, die voll war von vielen Erlebnissen, sie sahen Offenbarungen vom Himmel, sie waren erfüllt von dem, was sie in ihren geistlichen Erlebnissen fühlten. Denen sagt Paulus gleich im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, das müssen Sie, können Sie ja so nebenher aufschlagen, 1. Korinther 1, ich wollte unter euch nichts anderes predigen als den Gekreuzigten. Obwohl er genau wusste, und er sagt es dort mit seinen Worten noch einmal, Bei den Griechen, die wollen immer philosophische Argumentation haben, da ist das ein Graus und sie können es nicht hören. Und bei den Juden, die fordern, wie heißt es, Zeichen und Wunder, bestätigende Zeichen. Der Paulus sagt, ich möchte es nicht geben. Ich will vom gekreuzigten Jesus predigen. Ja, warum immer wieder auf dieses Thema, das doch so vielen Menschen ein schweres Stück des Glaubens ist, das ihnen so viel Not macht, wenn sie zu Hause wieder am Sterbebett eines lieben Menschen stehen, dann helfen ihnen keine Wundererfahrungen. Die Kraft eines Menschen zerbricht und Liebe ausgelöscht wird, dann bleibt als Trost nur noch der Sieg Jesu, der für uns sein Leben gegeben hat, der von Gott auferweckt wurde. Und das Zeichen des Kreuzes steht da als das große Siegeszeichen. Sie müssen immer wieder wissen, wo der Mittelpunkt des Glaubens liegt. Es wird auch bei Ihnen in Ihrem Leben viele Punkte geben, wo Sie nicht mehr sich trösten können mit wunderbaren Gefühlen und Erlebnissen. Mir macht das immer wieder so zu schaffen, wenn ich in meinem Leben entdecke, wie viel Böses noch in mir wohnt, wie mein ganzer Leib und meine Gedanken und mein Wille beherrscht wird von dunklen Mächten. Da versteht man dann das Lied Jesu, hilf siegen, wenn in mir die Sünde, Eigenlieb, Hoffart und Missgunst sich regt, wenn ich die Last der Begierden empfinde und sich mein tiefes Verderben darlegt. Kann ich mich nicht trösten, sagen, ich habe da so ein happy Erlebnis gehabt. Wer wird mich retten mit meiner Schuld? Da bin ich froh, dass die Mitte unserer Verkündigung das Kreuz Jesu bleibt. Für meine Sünden in den Tod gegeben. Und jetzt sind sie ausgelöscht und vergeben unterm Kreuz Jesu. Das ist der Trost. Ich will unter euch nichts wissen, sagt der Paulus, als die Gotteskraft vom Kreuz, die richtet gebeugte, angefochtene, schwermütige Leute auf, die holt Schuldbeladene herüber und macht sie gerecht. Die verändert ein Leben total, das ist das Große, das ist die Kraft. In Amerika gab es ja den großen Watergate-Skandal und da war damals ein Berater von Präsident Nixon, Colson, der so viele Bücher geschrieben hat und der heute sich sehr um die Inhaftierten in den Gefängnissen kümmert. Und in den Büchern von Colson, die sehr lesenswert sind, findet sich ein kurzes Erlebnis, das ich Ihnen erzählen muss. Sie waren in ihrer christlichen Gefängnisarbeit und da hat sich plötzlich aus ihrem Team einer, Kirk Schenk mit Namen, das Leben genommen. Und Colson sagt, das sind so Augenblicke, da reden die Christen so gern drüber weg, mit großen, flotten Sprüchen. Und wir haben eine Angewohnheit, so sagt er wörtlich, solche unliebsamen Erlebnisse im Schrank zu verstecken und die Türe zuzuschieben und dann wieder weiterzumachen. Und er sagt, ich habe erst gemerkt, durch seine eigene Lebensgeschichte, durch sein Versagen in dieser Watergate-Affäre, dass das Befreiendste ist, wenn man Schuld vor Gott ausspricht und sein totales Abhängigsein, die totale Abhängigkeit und seine eigene, und das Wort von ihm, Nichtswürdigkeit. Und sagt, wir müssen endlich jedem Triumphalismus den Abschied geben. Und sagt dann, wie wir in unseren Freundesbriefen ganz offen gesagt haben, wir waren ratlos, wir wissen nicht, was los war. Wir spüren unsere Hilflosigkeit, aber betet. Und wir vertrauen neu Jesus. Da wurde auf einmal unser Dienst gesegnet. Darum verweigert uns Jesus den schlagenden Beweis. Darum verweigert er uns den schlagenden Beweis. Das Einzige, was schlägt, ist das Kreuz Jesu. Das überwindet und das siegt. Ich möchte es ein wenig auseinanderreißen, damit Sie es mit Ihren Gedanken hoffentlich ein wenig besser behalten können, darum, ich bleibe am gleichen Thema, aber ich will einen zweiten Punkt dazu machen, es geht durch die Nacht, es geht durch die Nacht. Jesus hat ja diese suchenden und offen diskutierenden Schriftgelehrten und Pharisäer ungemein brüskiert.
Verletzender kann man ja mit ihnen gar nicht mehr sprechen. Wie hat er sie genannt? Ein böses und ein ehebrecherisches Geschlecht. Nun wissen Sie, dass Jesus viel mehr Liebe hatte als wir. Nicht, dass wir jetzt Jesus kritisieren. Jesus war die Liebe. Und Jesus ist die Gerechtigkeit. Jesus hat bestimmt keinen Fehler gemacht. Warum nennt Jesus diese Leute und wahrscheinlich auch uns ein böses und ehebrecherisches Geschlecht? Ganz einfach. Deshalb, weil wir so gern mit Gott diskutieren und Gott vor unseren Richterstuhl ziehen und sagen, lieber Gott, warum und wieso? Und kannst du dich überhaupt beweisen? Und ich möchte mein Leben überhaupt erst ändern, wenn ich von dir genügend Demonstration deiner Macht bekomme. Dabei hat sich Gott an uns bezeugt durch die Werke seiner Schöpfung. Der Atem, der durch unser Leben geht, ist alles von Gott gegeben. Ich weiß doch, wie es in unseren Bibelkreisen ist. Da spricht man am liebsten über die Frage, was denn Gott mit den Menschen macht, die noch nie was von seiner Botschaft gehört haben. Darüber müssen Sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Sie müssen sich den Kopf zerbrechen, wie Sie, der Sie die Botschaft Gottes kennen, wie Sie mit Gott zurechtkommen, mit dem heiligen Gott. Und da sind wir alle voll verantwortlich. Da zieht uns Gott in sein Licht. Und da wird von Buße gesprochen, von Umkehr. Gott kann mit uns im Leben manchmal hart reden. Wir haben Gottes Stimme gehört, oft seit den Kindertagen. Von den Eltern im Kindergottesdienst und in der Schule und immer ging es weiter. Wo hat denn unser Glauben einmal begonnen? Jetzt fragt Gott uns und er sagt uns, ihr böses und ehebrecherisches Geschlecht, mit Ehebruch meint er unser treuloses Verhalten, dass wir so wenig ihm die Treue halten, dem Gott, der uns mit allem Guten überschüttet. Und wenn ich jetzt davon rede, dann tue ich das, weil ich weiß, das sind bei uns nicht Spielereien in der Diskussion, wie man das vielleicht sonst gern diskutiert, sondern oft in der letzten Verzweiflung gestellte Fragen, Gott, wo bist du denn? Wie der Vater, der mit seinem Sohn durch die Berge wandern geht und sein Sohn läuft voraus und er hört plötzlich einen Schrei. Der Sohn ist abgestürzt und der Vater rennt an die Schlucht hin und beugt sich hinunter. Da liegt sein Sohn, er lebt noch, aber er hat kein Seil, er kann ihm nicht zu Hilfe kommen. Und er schreit zu Gott, hilf mir doch. Nein, das sind einige Minuten später, da dreht sich der Junge und fällt ganz in die Tiefe und ist tot. Und dann sagen Menschen, wo ist jetzt Gott? Nicht, die wollten nicht einen Beweis haben, so wie man das manchmal spitzfindig haben kann. Sie wissen, wie jeder von uns schon in diese dunkle Nacht geführt wurde. Und ich glaube, dass auch da die Geschichte des Jona für uns eine Bedeutung hat. Da ich in der Angst der Hölle war, da ich am Krankenbett gewacht habe, im Bett meines Kindes, als ich am Grab stand und meinte, die Welt bricht zusammen. Und ich habe geschrien und dann blieb stumm. Und da wird uns gesagt, da gibt es nur ein Zeichen, das Zeichen des Jona, dass Jesus, der Heiland, von dem heute Losung spricht, das Heil allein ist und er ging durch die Schrecken des Todes und hat mir eine Erlösung geschaffen. Er hat meinen Tod besiegt. Das ist das Einzige, was ich noch im Sterben wissen kann. Keinen anderen Trost. Kein Wunderzeichen sonst mehr als das größte aller Wunder. Gott nimmt mich an. Ich darf mit meinen ganzen ungelösten Fragen in seine Arme fallen. Dass des Menschen Sohn in die Tiefen der Dunkelheit ging, das sagt unser Glaubensbekenntnis noch viel besser, dass Jesus hinabgestiegen ist bis zur Hölle, damit keiner von uns mehr in diese Tiefe der Gottesverlassenheit hinunter muss, sondern damit wir auch in den größten dunklen Anfechtungen, in den Nöten, in der Einsamkeit, im Leiden, im Schrecken immer wieder wissen, er ist da, er umgibt mich mit seinem Frieden und ich bin geborgen von ihm und ich darf mich trösten an ihm, der Tod ist besiegt. Er ist auferstanden, er lebt. Und so wie wir es dann machen an den Gräbern und an den Krankenbetten, dass wir die Loblieder singen und die Danklieder und die Siegeslieder. Noch ein letztes, es ist kein Wagnis, es ist ein sicherer Weg. Der Jona hat ja gar keine gute Predigt halten können. Denken Sie sich mal, wenn ich Ihnen so eine Botschaft bringen müsste, in 40 Tagen geht die Welt unter. Und dann müsste ich wieder runter, über alles, was ich Ihnen predigen könnte. Ich bin ja froh, dass ich so viel predigen kann. Aus der Botschaft des Evangeliums, dass ich Ihnen eine gute Nachricht predigen kann, eine Freudenbotschaft. Jona hatte nur eine Gerichtsbotschaft und eine sehr knappe, einfältige. Aber die Leute von Ninive, die taten Buße. Jetzt ist die Frage an uns. Wir haben doch mehr als Jona, die Worte Jesu. Was wirkt das in Ihrem Leben? Was wollen Sie sonst noch haben? Gott redet in Ihr Gewissen durch sein Wort. Er verweigert Ihnen die anderen Beweise und wie er sie auch durch die Nacht führt. Er redet. Schlagen Sie sein Wort auf. Lesen Sie es. Wie es zu Ihnen redet. Und noch ein anderes Beispiel nimmt Jesus von der Königin von Saba. Es muss ja eine charmante Frau gewesen sein, nach allen Berichten. Eine reiche Frau, eine kluge Frau. Ja, die war heller als wir. Die hat eine Reise gemacht, das heißt vom Ende der Welt. Es war damals ein unbegreifliches Reisen. Und strapaziös, ohne dies mit den schlechten Reisewegen damals. Bloß weil sie Salomo treffen wollte. Und sie hatte doch zu Hause Religion und Tempel und Gelehrte und Weise. Aber sie suchte mehr, sie wusste, das alles befriedigt meine Fragen nicht. Und dann macht sie sich auf den Weg und dann lädt sie bei dem Salomo ab. Sie müssen es noch einmal lesen. Da heißt, sie redete von ihrem Herzen. Sie bringt die ganzen geheimen Nöte zu Salomo. Sie müssen doch nicht bei Salomo abladen. Sie können doch bei Jesus abladen. Das ist doch noch ganz, ganz anders, wo sie viel mehr haben als diese Königin von Reich Arabien. Da müssen sie doch sich aufmachen. Das sagt Jesus. Merkt ihr denn nicht, wie erst dort eine Antwort zuteil wird? Bei Salomo war es faszinierend, wie er juristisch knifflige Probleme lösen könnte. Wie er Rätsel lösen konnte. Ich bin so froh, dass Jesus uns das größte Rätsel, die Sinnfrage meines Lebens und dieser Welt löst. Dass er mir Klärung gibt, wohin ich gehe und was mein Leben bedeutet. Jetzt komm doch. Das ist doch kein Wagnis. Es ist uns alles geoffenbart, was nötig ist. Aber dann muss ich gehen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es gilt Ihnen. Es geht nicht in die Dunkelheit. Es geht nicht in irgendwelche Gefahr. Es ist ein Weg, wo er Ihnen nahe kommt, auch wenn er Sie schwere Wege führt. Nur ihm nach. Anders kann man überhaupt nicht leben. Und darum ist das gar kein unsicheres Gehen. Welche Sicherheit habe ich? Sein Wort. Er, der mich nicht anlügt, Jesus, der Herr, sagt es mir, ich will dein Licht sein auf dem Wege. Und dann, wie es in der heutigen Losung heißt, ich bin der Herr, dein Heiland, außer mir gibt's niemand. Das ist gewisslich wahr. Amen.